Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und diese mal wieder ganz normale Folge beginnt mit mir natürlich Hubertus.
Hallo.
Es gibt oder gab vor einiger Zeit Entwicklungen in einem früheren Fall. Die haben wir letztes Mal noch nicht mitgenommen, weil die 50. Folge einfach schon voll genug war. Aber heute haben die Infos Platz. Und deswegen Frage an Hubertus, was passierte denn Anfang März in der Gemeinde Grundlsee?
Es gab einen Leichenfund. Ein Förster hat oberhalb des Ressenwegs einen skelettierten Leichnam gefunden. Und bei dem lag eine Langwaffe, also ein Gewehr. Und natürlich rätselten alle, um wen es sich dabei handeln könnte, weil eine akute Abgängigkeitsanzeige gab es jetzt nicht und da schien auch nichts zu passen im ersten Moment. Man wusste nur, dass der Mann, der Leichnam gehörte zu einem Mann, zu seinen Lebzeiten etwa 1,65, 1,75 groß gewesen war und zum Zeitpunkt seines Todes mehr als 30 Jahre alt. Und natürlich kamen nicht nur wir, sondern einige andere auch auf die Idee, könnte das nicht der verschwundene Friedrich Felsmann sein? Wir haben über diesen Fall in Folge 41 berichtet. Die Ereignisse trugen sich 2017 zu. Und noch immer wird nach Friedrich Felsmann als Täter in dem gesagten Fall gesucht. Er ist aber nach wie vor verschwunden. Und gerade in Verbindung mit der Langwaffe, die man bei der Leiche gesehen hatte, kam man auf diese Verbindung. Letztendlich aber handelte es sich wohl um einen 52-jährigen Wiener, der seit dem Sommer 2021 vermisst wurde. Das belegte dann auch eine DNA-Analyse, die ganz klar sagte, Felsmann konnte es nicht sein. Und insofern also leider doch keine wirklichen Neuigkeiten in dieser Causa, aber eine kleine Nebelkerze, die uns doch aufmerksam machte.
Genau, und wir haben auch noch ein persönliches Thema mitgebracht, und zwar etwas, woran Hubertus jetzt schon einige Zeit gebastelt hat. Eine kleine Umfrage für euch, die aber auch uns wahrscheinlich einfach ein bisschen darüber verrät, wie ihr das hier so wahrnehmt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, in welche Richtung die Überlegungen gehen können. Und das Ganze würden wir euch gerne wieder in den Shownotes verlinken und würden uns natürlich freuen, wenn ihr da fleißig teilnehmt. Magst du noch was dazu sagen, Hubertus?
Nein, du hast es wie immer umfänglich beschrieben. Es ist nichts anderes als unsere erste Umfrage von uns an euch, die ihr uns zuhört. Und natürlich wäre es toll, wenn so viele von euch wie möglich diese kurze Umfrage machen.
Also den Link und auch die Erinnerung daran gibt es dann später und in den Shownotes. Und wir widmen uns nun einer kleinen Herausforderung, denn wir haben es wieder mit einer anderen Sprache zu tun, die wir beide nicht sprechen. Das hatten wir schon mal mit dem Ungarischen. Das war der Fall von den 2 Ehefrauen, die eine zu viel waren. Und heute widmen wir uns dem Italienischen. Und damit kommen wir auch zu Folge 51. Unser heutiges Intro wird von der Person, um die es geht, selbst formuliert.
Denn am 20. Juni 1852 fand die Säkularfeier der Militärakademie in Wiener Neustadt statt. Und unter den Einsendungen zu dieser Festivität fand sich auch folgender Brief.
Unterzeichneter Leutnant Scanagata hat die Ehre gehabt, unter die Zöglinge der Militärakademie vom 1. Juli 1794 bis 1797 gezählt zu werden. Da das Jahrhundert der oben erwähnten Akademiestiftung gefeiert wird und Unterzeichneter sich seines Alters wegen nicht dahin begeben kann, so bittet er untertänigst, gnädig die Wünsche aufnehmen zu wollen, die Unterzeichneter hegt. Das ist, dass die obbesagte Militärakademie immer da dauere und auch in Zukunft bilde, was sie bis nun gebildet hat. Tüchtige, berühmte Offiziere. Mögen sie künftig die Stütze des österreichischen Kaiserthrones sein und den Fußstapfen folgen der versammelten Helden, welche beitrugen zur Größe und zum Glanze seiner Majestät, des ruhmvollen Kaiser Franz Josef. Franz Ganagata, Leutnant, Major Spini Witwe, Mailand, 16. Juni 1852.
Moment, wieso unterzeichnet hier eine Witwe als Leutnant?
Es ist ein bisschen wie die Geschichte einer österreichischen Mulan, die wir heute erzählen. Denn tatsächlich, die Witwe Skanagata war einmal Leutnant gewesen. Auch bei der Akademie wunderte man sich und ging der Sache auf den Grund. So entspann sich die Geschichte um die Karriere von Francesca Skanagata. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Für Frauen war es zu dieser Zeit üblich, zu heiraten, Hausfrau und Mutter zu werden. Doch Francesca wählte einen anderen Weg. Und wie das alles kam, davon berichten wir euch heute in Leutnant Francesca.
Francesca Skanagata wurde am 1. August 1776 in Mailand geboren. Ihr Vater, Don Giuseppe Skanagata, war angesehener Senator und Familienmensch. Er galt generell als recht zufrieden mit sich und seinem Platz im Leben. Lediglich die Geburt der Tochter machte ihn etwas unrund. Seinem Wunsch hätten drei Söhne mit militärischer Laufbahn in der österreichischen Armee entsprochen. Die älteren Brüder Guido und Giacomo orientierten sich in diese Richtung. Francesca schwamm als Jüngste bei deren Erziehung mit. Sie konnte toben, lernte wie die Buben schnell Deutsch und Französisch, durfte auch reiten und so weiter. Die Mutter Isabella wurde nicht müde zu mahnen, dass all das ja gar nicht der traditionellen weiblichen Bildung entsprach, wie sie damals üblich war. Um diese nachzuholen, wurde Francesca auf eine Klosterschule geschickt. Anders als ihre Mutter war Francesca der Meinung, man sollte die Aufgaben nicht nach den Geschlechtern trennen.
Das weibliche Geschlecht könne ebenso gut als das männliche die Laufbahn der Kriegsehren und der Wissenschaft betreten, wenn es nur ebenso wie die Männer darauf vorbereitet würde.
Statt für Handwerksaufgaben interessierte sie sich mehr für den Epos »Das befreite Jerusalem« von Torquato Tasso, insbesondere für seine jungfräuliche Kriegerin Clorinde oder Clorinda. Die weibliche Erziehung zur Hausfrau und zur Mutter gefiel Francesca gar nicht. Sie wünschte sich einen anderen Lebensweg. In ihrem Tagebuch schrieb sie, übersetzt und in zusammengefasster Form,
Jänner 1791. Mit 15 Jahren, sagt Mama, ist ein Mädchen kein Kind mehr. Ich muss endlich aufhören, Hosen zu tragen. Auch zu Hause soll ich mit diesen langen Fetzen herumlaufen, in denen mich die ehrwürdige Mutter Teresa gesteckt hat. Ich fragte Mama, ob Giacomo sich das wünscht, weil ich im langen Kleid beim Wettlauf mit ihm verlieren müsste. Auch beim Reiten würde er mich endlich schlagen. Mama sagt, Reiten und Laufen gehört sich nicht für eine Klosterschülerin. Und gleich fragt sie nach meiner Strickerei. Ich habe sie aber in den Fluss geworfen, weil nur ein Invalide mit einem Klumpfuß in die Ferse passen könnte, die ich strickte. Mama holte Papa, der schwieg wie immer. Dann sagte er, wie immer, »Hör auf deine Mutter, mein Kind. Sie meint es gut.« Aber nachher, als Mama schon mit Paulina schimpfte statt mit mir, weil Paulina nie richtig Staub wischt, nahm ich Papa beiseite und versprach mir ein neues Pferd, für mich allein, wenn ich brav wäre. Ich lief also in die Küche und half Margarita. Mama kam und lobte mich. Meine Mama ist so schön. Warum klebt sie sich das Gesicht voll mit diesen schwarzen Pflastern, die Musch heißen? Es ist doch natürlich, dass eine schöne Frau manchmal einen Pickel hat. Und warum sagt sie Papa nie direkt, was sie will, sondern wählt immer Umwege? Da rauscht sie mit ihren seidenen Kleidern und wirft Angelina hinaus, weil Angelina dick geworden ist. Angelina ist so sanft. Sie weinte. Sie ist so alt wie ich. Sie sagte, Es ist hart, ein Mädchen zu sein. Die Männer ziehen in den Krieg und die Mädchen bekommen Kinder. Sie haben die Ehre und wir die Schande. Ich möchte kein Mädchen sein wie Angelina. Ich möchte auch keine Mama sein wie meine Mama. Ich möchte ein Mann sein. Nicht wie Papa, der nur Geld verdient und schon lange nicht mehr reiten und laufen kann. Ein richtiger Mann möchte ich sein.
Diese Einstellung hielt sich. Francesca lernte in der Klosterschule des Sophienklosters bei den Dame della Visitazione zwar Nähen, Kochen, Kranken- und Kinderpflege, übte sich auch in duldendem Sanftmut. Doch das taugte ihr nicht. Aufgewühlt schrieb sie besagtem Sanftmut den Selbstmord Angelinas zu, der sich einem Tagebucheintrag zufolge ereignete. Ihr Pferd erhielt Giacomo, weil die Mutter sie nach der Schule so mit Aufgaben überschüttete, dass sie gar nicht genug Zeit hatte zu reiten. Obwohl Francesca das Werben zwischen Mann und Frau, wobei die Frauen gleichzeitig reizen und abwehren sollten, zuwider war, hegte sie wohl Gefühle für einen jungen Mann, einen Leutnant, was die Mutter aber verbot. Der Mann stammte aus einer armen Familie. Damals gab es nur eine Alternative für Frauen, die nicht Ehefrau und Mutter werden konnten, wollten oder sollten, in ein Kloster gehen und Nonne werden. Doch das war für Francesca keine Option. Auch den Heiratskandidaten der Mutter, einen älteren, aber gut betuchten Standesbeamten, der bereits zweimal Witwer geworden war, lehnte die Tochter ab. Sie folgte weiter dem Unterricht, der nun durch eine Dame namens Madame Dupuy ergänzt wurde. Eine französische Erzieherin und Gesellschafterin. Sie lehrte Francesca Literatur, spielte mit ihr Theater und der jungen Frau fiel auf, dass es immer die Männer waren, die Heldentaten vollbrachten. Bis auf Johanna von Orléans. Nach ihren Taten sehnte sie sich und beneidete ihren Bruder Giacomo, der bald nach Wiener Neustadt gebracht werden sollte, zur Theresianischen Militärakademie. Wir sind nun im Jahr 1794.
Als Giacomo am Vortag seiner Reise erkrankte und Francesca ihn pflegte, machte er ihr ein Geständnis. Er verabscheute seinen zukünftigen Weg. Er wollte kein Offizier werden, fühlte sich durch die Eltern aber gedrängt. Vom Naturell her war er eher sanftmütig und still, das Gegenteil von Francesca. Sie teilten dasselbe Schicksal, nur umgekehrt.
Ihm steht offen, was ich ersehne,
schrieb dazu die Schwester in ihrem Tagebuch. Diesem Schriftstück nach entstand in Francesca schnell die Idee, den Platz des Bruders einzunehmen. Das Wie ergab sich auf der Reise nach Wien. Plan war es, dass Giacomo zum Militär und Francesca zur weiteren Ausbildung auf dem Wege der höheren Töchter zu den Salesianerinnen gebracht werden sollte, einer religiösen Ordensgemeinschaft. Allerdings war die Reise von Mailand nach Wien nicht nur beschwerlich, sondern auch gefährlich, vor allem für eine junge Frau. Um sie vor Übergriffen zu bewahren, steckte man Francesca also in Männerkleidung und nannte sie Francesco. Ein zu dieser Zeit übliches Vorgehen für junge Damen auf Reisen. Der Vater wurde in Venedig für dringende Geschäfte aufgehalten und beschloss, den noch angeschlagenen Giacomo nicht allein reisen zu lassen. Dies ist übrigens auch das letzte Mal, dass wir in dieser Geschichte vom Bruder hören werden. Francesco reiste mit einem Sekretär und dessen Frau, dem Ehepaar Giuliani. Der Senator wollte die Salesianerinnen nicht zu lang warten lassen. Don Giuseppe hatte den Giulianis den Sohn mit der Bitte anvertraut, ihn bei Wiener Freunden abzusetzen, wo er dann wieder zu ihm stoßen würde. Bei diesem Wiener Freund handelte es sich um einen Herrn namens Dr. Haller, den damaligen Oberarzt der Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach einigen Wochen erhielt der Vater direkt mehrere Schreiben, die ihn zutiefst beunruhigten. Während die Klosterschule meldete, dass die Tochter Scanagata nicht erschienen war, sendete Dr. Haller die besten Wünsche. Francesco sei der wackerste junge Mann, den er je kennengelernt hatte. Gleich nach der Ankunft hätte der Sohn sich mit unermüdlichem Eifer dem Studium überlassen und sich beim Kommandanten der Militärakademie zur Ablegung der Aufnahmeprüfung gemeldet. Diese hätte er mit Bravour bestanden und alle seien voll des Lobes für den prächtigen Sohn. Dass das gelang, hatte Francesca forciert. Sie hatte dem Ehepaar, das auf sie achtete, weisgemacht, sie sei der Sohn, der zur Akademie sollte. Und das ebnete ihr den Weg nach Wiener Neustadt. Als der Sekretär und seine Frau den vermeintlichen Militärzögling beim Oberarzt Haller an der Akademie absetzten, saß der mit seinen Töchtern gerade beim Tee. Die Mädchen schlugen sittsam die Augen nieder. Francesca belächelte das.
Wie lächerlich ist es, ein Mädchen zu sein. Sie sehen ein paar Hosen und einen Degen und flugs überlegen sie, ob dies einen Ehemann abgeben könnte. Oh, es ist ein Fluch, als Weib geboren zu sein.
Da der Gast früher als gedacht eintraf, wurde er im Schlafzimmer des Oberarztes einquartiert. Zu Beginn war das ungewohnt und abenteuerlich, aber niemand prüfte je das Geschlecht des Anwärters. Mit einer Frau rechnete man überhaupt nicht. Dass sie sich direkt ins Training stürzte, geistig wie körperlich, machte sie schnell zu einem der besten der 90 Zöglinge der Militärakademie. Doch zwei Sachen flößten Francesca Respekt ein. Der Vater würde bald vorbeikommen. Und mit ihrer neuen Identität Francesco hatte sie eine Fälschung begangen. Diese Konfrontation war unausweichlich.
So kam also der Tag, an dem Don Giuseppe mit seiner Tochter sprach. Die 18-Jährige begrüßte ihn in Uniform. Sie bestand darauf, dass es keine Laune ihrerseits sei, sondern sie wirklich sehnlichst eine Militärlaufbahn wünschte. So wie ihr Vater es für alle seine Söhne gewollt hatte. Sollte es nun daran scheitern, dass sie ein Mädchen war? Der Senator wollte dazu mit dem Oberarzt Haller konferieren. Und nun folgte der nächste Wink des Schicksals. Don Giuseppe sprach kein Deutsch und der Oberarzt kein Italienisch. Also einigte man sich auf Latein, was der Mediziner sehr gut beherrschte. Sein Gegenüber allerdings nicht, so glaubte der Doktor zumindest, denn Don Giuseppe nutzte immerzu die weibliche Form, wenn er von Francesco sprach. Aus Höflichkeit machte er ihn darauf natürlich nicht aufmerksam, sondern versicherte dem verzweifelten Vater nochmals, dass sein Sohn zu den besten Schülern gehörte und eines Tages Zierde und Ruhm der Akademie sein würde. Alles wäre doch in bester Ordnung. Das beruhigte Don Giuseppe offenbar. Wenn der Herr Oberarzt der Militärakademie meinte, es bestünde kein Problem, warum dann weiter drauf herumreiten auf dieser Geschlechtersache? Der Vater ließ Francesca in der Theresianischen Militärakademie und fuhr zurück nach Mailand. Am 1. Juli 1794 wurde sie vollends aufgenommen. Ihr Vorteil war, dass sie die Einrichtung als Frequentantin besuchte. Sie blieb also nicht bei den anderen vor Ort, sondern wohnte abseits der Ausbildung bei den Freunden des Vaters. Das dämmte die Möglichkeiten, entdeckt zu werden, schon einmal gehörig ein. Mit ihrem Talent für alle Disziplinen der Ausbildung wusste die junge Frau außerdem zu beeindrucken.
Keiner focht schneidiger, keiner exerzierte strammer, keiner ritt verwegener die schwierigsten Rosse als dieser Scanagata.
Nach dem Erreichen mehrerer Auszeichnungen und Preise wurde Francesca Scanagata 1797 zum Fähnrich im Varasdiner St. Georger Grenzregiment Nummer 6 ernannt und bei der Akademie ausgemustert. Damit wechselte sie zugleich von der Theorie, also von der Ausbildung, in die Praxis. Im selben Jahr hatte Napoleon seinen Italienfeldzug eröffnet. König Victor Amadeus von Sardinien hatte er zur Abtretung der Gebiete Savoyen, Nizza und einiger wichtiger Festungen Piemonts genötigt. Österreich hatte die italienische Stadt Mantua an ihn abtreten müssen. Fähnrich Francesca, 21 Jahre alt, kam in dieser Zeit nach Ungarn, um das besagte Grenzregiment zu verstärken. Ihre erste Aufgabe war ein Truppentransport als Zugkommandant, den sie ihrem Bataillon zuführen sollte, das sich bei Kehl am Rhein auf Vorposten befand. Auch inmitten dieser großen Männertruppe konnte sie ihr Geschlecht verbergen. Zwar schrieb sie, dass das Mieder, in das sie sich einschnürte, ihr Brustschmerz machte und es schwer sei, die Not des Leibes zu zügeln, bei der die männlichen Kameraden einen gewissen Vorteil hatten, Dennoch kamen sie mit ihrer Maskerade weiter durch. Das Bataillon zog sich nach Mannheim zurück, als die Franzosen zwischen Kilstedt und Dirsheim den Rhein überschritten. Der Feldzug endete mit dem Frieden von Campo Formio am 9. Dezember. Zu einem echten Kampfeinsatz war es für Francesca nicht gekommen. Am 17. August 1798 wurde sie zum 4. Bataillon, dem Wenze Grafen Colloredo Walzee Infanterieregiment Nummer 56 eingestellt. So kam sie nach Galizien, an die Grenze des heutigen Polens bzw. der Ukraine. Als nächstes folgte eine Versetzung nach Böhmen. In ihrer Geschichte sollte Francesca noch öfter den Einsatzort wechseln. Es ist zu vermuten, dass sie sich selbst dafür einsetzte, um nicht enttarnt zu werden, wenn sie sich länger in derselben Truppe aufhielt. Sie verbrachte ihre Zeit im einfachen Garnisonsleben. Ohne Heldentaten, die sie sich ja wünschte, aber dafür mit immer wechselnden Menschen um sie herum. Die Männer waren nach all dieser Zeit wohl weniger ein Problem als die Frauen. Die warfen durchaus ein Auge auf Fenrich Skanagata, den seine Kollegen ob seiner Zurückhaltung als Tugendbold tadelten. Francesca ersann eine Verlobte, der sie in ihrer Figur des Francesco Treue geschworen hatte. Alles, um sich nicht weiter interessant zu machen. Doch die Damen tuschelten trotzdem. In einem weiteren Tagebucheintrag schrieb Francesca:
»Mir klopfte das Herz. Ich bekundete meine Neugier zu erfahren, was so schöne Damen über ein Nichts wie mich wohl plaudern mochten. Der Leutnant sagte, die Damen finden, sie hätten ganz das Aussehen und Gehabe eines verkleideten Mädchens. Ich brach in Lachen aus. Und ich sagte, die Überprüfung einer so wichtigen Frage steht natürlich den Damen zu. Fräulein Lulu, das ist die Geliebte des Leutnants, erbitte ich mir als Richterin. Der Herr Leutnant meinte gut gelaunt, Lulu, das könnte dem Herrn Fähnrich so passen. Ich vermied weitere Besuche im Casino.«
Den Umstand, dass sie für einen Mann recht schmächtig und klein war, löste sie angeblich durch ein Duell. Als einmal ein anderer Soldat zu ihr kam, um sie wegen ihrer Körpergröße zu tadeln, verletzte sie ihn im Zweikampf. Danach hatte sie Ruhe vor solchen Kommentaren.
Der nächste Befehl traf am 1. Februar 1799 ein. Die Kompanie und Fenrich Skanagata sollten von der polnischen Stadt Sandomir nach Kelm im heutigen Litauen marschieren. Auf dem Weg brach Francesca fiebrig zusammen. Sie beschrieb es selbst als heftiges Gliederreißen, quälte sich 8 Stunden ununterbrochen im heftigen Regen weiter, bis sie sich selbst nicht mehr helfen konnte. Der Hauptmann ließ sie zum Regimentsstab nach Lubin im damaligen österreichischen Königreich Galizien bringen. 2 Monate im Krankenbett standen der Soldatin bevor. Im Disney-Film Mulan war ein Gebrechen der Punkt, an dem man den Betrug erkannte. Nicht so bei Francesca. Wie auch immer schaffte sie es, die Ärzte hinters Licht zu führen oder sie zumindest zum Schweigen zu bringen. Denn irgendjemand musste ja zumindest die Wäsche wechseln. In einer Quelle heißt es sogar, sie hätte die ärztliche Hilfe verweigert und wollte lieber sterben, als ihre Scharade auffliegen zu lassen. Eine andere beschreibt einen ihr treu ergebenen Hauptmann, der sie statt der Ärzte pflegte und dabei dann ein gewisses Detail verschwiegen haben muss. Im April 1799 war sie dann wieder auf dem Weg. Am 10.4. stieß sie zum Themisbarer Deutschspanater Grenzinfanterieregiment Nummer 12, bei dem sie zu dieser Zeit tätig war. Es schien ein guter Moment zu sein, denn Beförderungen standen bevor. Zu ihrem Ärger allerdings wurden ihr 2 im Rang jüngere Kollegen vorgezogen. Sie reichte als Francesco sofort Beschwerde ein und ließ verlauten, sie würde sich nicht für würdig halten, die Uniform des Regiments und den Ehrenrock eines österreichischen Offiziers zu tragen, wenn sie das ihr zugefügte Unrecht ohne Einspruch ertrüge. Die Antwort beruhigte sie zumindest. Die Beförderungen waren offenbar schon veranlasst worden, als sie noch nicht vor Ort war. Man würde ihre schnellstmöglich nachholen. Zu dieser Zeit war der Krieg in Italien wieder im Gange. Dabei musste Napoleon seine italienischen Besitzungen erst wieder abgeben, gewann Oberitalien nach dem Sieg in Marengo 1800 aber wieder zurück. Francesca begann den Feldzug ihrer Truppe im Reservebataillon, das nicht direkt vor Ort war. Daher bat sie um Versetzung in die Truppe, die dem Feind in Italien gegenüberstand. So kam sie ins 6. Bataillon, das mit der Blockade von Genua betraut war und von einem Major Paulich befehligt wurde. Sie kam Anfang Dezember 1799 in der italienischen Gemeinde Borzonasco an und startete am 9. Dezember den Angriff gegen die Franzosen. Zu ihrer Freude, wie ihr Tagebuch verrät.
Endlich werde ich mit dem Feinde die Waffen kreuzen.
Sie erhielt den Befehl, den Ort Barba Gelata in der Nähe von Genua und dessen Umgebung zu verteidigen. Österreich erlitt dabei schwere Verluste, vor allem in Paulichs Bataillon. Die Umgebung war ungünstig. Steil, am Feld schwer gangbar, sehr offen. Barba Gelata wird aufgrund seiner Beschaffenheit auch als eigenständiger Pass bezeichnet. Auch Paulich selbst wurde schwer verletzt. Eine Kugel zerschmetterte sein rechtes Bein. Er gab noch letzte Befehle und ließ sich dann mit einigen Leuten gefangen nehmen. Francesca hingegen preschte vor. Ihr verwegener Einsatz und das heldenhafte Verhalten ihres alter Egos Francesco Scanagata wird auch in einschlägiger Literatur zu dem Gefecht erwähnt. Insgesamt gelang der Vorstoß und die Franzosen konnten zurückgedrängt werden. Dennoch waren die Verluste auf österreichischer Seite sehr hoch. Aufgrund von Munitionsmangel musste der nun befehlende General Klenau den Rückzug in die Lombardei verkünden. Das betraf auch Francesca. Am 16. Dezember kam Klenau in der Gemeinde Palazzuolo an. Francesca und ihr Akademiefreund Leutnant Pavic sollten dann wieder Stellung in Barba Gelata beziehen und mit einer kleinen Truppe den österreichischen Rückzug decken. Francesca überlebte diesen Auftrag, wurde aber Berichten zufolge von einer Kugel getroffen. Ab dann gibt es verschiedene Versionen der Geschichte, die aber alle auf eines hinauslaufen. Ihre wahre Identität wurde entdeckt. Die erste Version beschreibt, dass sie sich nach dieser Verletzung einem Arzt oder dem Feldpater anvertraute. Allerdings wurde sie danach noch nach Venedig, Mantua und Mailand entsendet. Das Ende ihrer militärischen Laufbahn war dennoch in Sicht.
In dieser Zeit besuchte Francesca nach lang ausgebliebenem Kontakt auf der Durchreise auch endlich die Familie, die sich mittlerweile in Cremona, etwa 80 Kilometer von Mailand entfernt, niedergelassen hatte. 2 Tage und Nächte konnte sie bleiben. Doch die Wiedersehensfreude dauerte wohl nicht lange an. Es begannen die Vorhaltungen. Ihre Mutter Isabella bemerkte, dass das ständige Abschnüren ihres Busens schwarzblaue Male und Flecken hinterlassen hatte. Sie beschwor ihren Mann, die Tochter zur Aufgabe des Kriegsdienstes zu zwingen, damit sie nicht das Opfer einer bösartigen Krebskrankheit würde. Der Vater wiederum hatte das während Francescas Militärlaufbahn immer wieder versucht. Für ihn stand dabei im Vordergrund, dass die falsche Identität Betrug und damit eine Straftat darstellte. Gleichzeitig wollte er sie natürlich auch nicht verraten, weil er bei ihrem eisernen Willen eine Verzweiflungstat fürchtete. Und auch jetzt, Francesca weigerte sich. Und wie um sie zu bestärken, kam zu dieser Zeit die Beförderung zum Leutnant ins Haus. Das war am 1. März 1800.
O Vater, wie stolz wärst du auf deinen Sohn! Die Welt hat keinen Platz für Frauen. Diesem unglückseligen Geschlecht lastet der Fluch an, sich nicht zur Freiheit erheben zu dürfen. O, wie viele möchten wohl lieber tot, als so gefesselt sein!
Francesca verließ das Elternhaus nach wenigen Tagen wieder und kehrte im April zur Blockade in Genua zurück. Das Bataillon hatte bei Montebecco feste Stellung bezogen, als Leutnant Scanagata am Tag des Endes der Blockade, als Genua vertraglich übergeben werden sollte, die Meldung vom Höchstkommandierenden bekam, zu ihren Eltern zurückzukehren und dort weitere Befehle zu erwarten. Sie erahnte das Ende ihrer Karriere. Vermutlich deshalb machte sie noch einen Umweg, um in Norvi ihren früheren Mitstreiter, Feldmarschallleutnant von Gottesheim, zu besuchen. Version 2 und 3 zu Francescas Entdeckung legen nahe, dass ein Hinweis aus der Familie kam. Mehrere Quellen vermuten die Mutter dahinter, einzelne auch den Vater. Von Gottesheim bestätigte ihre Vorahnung. Sie wurde auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Dennoch erwies ihr Kamerad ihr die Ehre, am Abend an der Tafel als Held von Barba Gelata in Paradeuniform eines österreichischen Offiziers gewürdigt zu werden. Ihr Geschlecht spielte an diesem Abend keine Rolle. In seinen Memoiren sollte der Freund begeistert vom Helden von Barba Gelata schreiben, der später als Heldenmädchen enthüllt wurde. Francesca bezog ihre Leutnantsgage bis zum Juli 1800. Der Hofkriegsrat erstattete Kaiser Franz dem Ersten Bericht über die militärische Laufbahn der Jungfrau Skanagata. Neben Anerkennung des Hofes erhielt sie ab dem Dezember 1801 eine standesgemäße Pension und durfte den Offizierscharakter behalten. Die Fähnrichstelle wurde mit Zustimmung des Kaisers ihrem Bruder Guido übertragen. Der Held von Barba Gelata wurde zur Heldin von Barba Gelata.
Zurück bei ihrer Familie in Mailand wurde Francesca Skanagata eine bekannte Persönlichkeit der Stadt. Nun trug sie Frauenkleidung und galt generell als sehr hübsch, was natürlich zum erzählerischen Charakter der Geschichte beiträgt. Das brachte ihr einige Verehrer, unter anderem Celestine Spini, Leutnant des in Mailand garnisonierenden Chevaux-Légers-Regiments Kaiser Franz I. 1804 heirateten die beiden. Zeitungen schrieben:
Wann hat man je gehört, dass zwei Leutnants heiraten?
Angeblich sogar beide in gleicher Uniform.
Der Kriegslärm um sie ist verstummt. Der Heldin läuten die Hochzeitsglocken vom Mailänder Dom.
Anderen Quellen zufolge trug Francesca allerdings ein weißes Spitzenkleid mit Myrtenkränzlein auf dem schwarzen Lockenkopf. Das Paar bekam zwei Söhne und zwei Töchter. Nun übernahm Francesca die Erziehung, während ihr Mann die militärische Laufbahn bis zum Major bestritt. Spini starb 1832. Francesca erhielt damals neben ihrer eigenen Leutnantspension auch die der Majorswitwe und war damit für ihr Alter abgesichert. Ein Enkel der Eheleute Spini, Vincenzo, wurde später ein wirklicher Absolvent der Militärakademie und soll die Geschichte seiner kämpferischen Großmutter weitergetragen haben. 1852 schrieb diese den eingangs zitierten Brief an die Militärakademie. 1865 verstarb sie in Mailand. Das Schriftstück hängt wohl noch immer eingerahmt in Wiener Neustadt. Das Einschmuggeln in die Militärakademie und ihr Militärdienst war nie ein strafrelevantes Thema im Leben von Francesca Skanagata.
Wenn wir nochmal zusammenfassen, ihre Laufbahn wäre bestimmt nicht so gelaufen, wie sie nun mal abgelaufen ist, wenn nicht wirklich einige sehr glückliche Umstände an wichtigen Punkten ihr dabei geholfen hätten. Beginnend damit, dass sie schon in Verkleidung nach Österreich kam und ihrer Gastfamilie vorgestellt wurde und es da zu dieser Verwechslung kam, beziehungsweise die Leute, mit denen sie reiste, sie als Francesco der Gastfamilie in Wiener Neustadt übergaben. Und dann natürlich der Höhepunkt und die wirklich charmanteste, wenn man nach Katharina und mir geht, charmanteste Begebenheit in dieser ganzen Erzählung, das Aufeinandertreffen vom Vater Skanagata und dem Dr. Haller, die so wunderbar aneinander vorbeireden und sich beide in der Situation quasi versichern, dass das ja jetzt eh okay wäre. Der Vater, ich stelle mir das so vor, der Vater, der nachtastet, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber sie ist ja eine Frau, ohne das wirklich zu sagen, sondern ja nur die weibliche Form zu benutzen. Vielleicht auch, weil er eben schamhaft war und weil er es halt bewusst umschreiben wollte. Und der Dr. Haller auf der anderen Seite, der einfach nett, aber vielleicht auch ein bisschen überheblich denkt, ach Mai, komm, der kann ja kein Latein, ich will es ihm jetzt nicht vorwerfen, er meint schon das Richtige. Und das, wenn man ja so möchte, erst den Anstoß dafür gibt, dass sie von ihrem Vater oder unter Duldung des Vaters, des Mitwissers, diese Laufbahn überhaupt einschlagen kann.
Das ist wirklich das Highlight. Ich konnte mir das so gut bildlich vorstellen. Hubertus hat heute auch gesagt, das ist wirklich wie in einem Film, wie in einem Sketch oder sowas. Wie die beiden da sitzen, so honorige Männer, die sich gegenseitig ja gut kennen, die auch wohl befreundet sind, aber dann eben auch so viel Respekt voreinander haben, dass sie sich auch nie korrigieren würden. Und dadurch dann dieses Schlupfloch für Francesca entsteht, die dadurch ja sehr erfolgreich werden konnte. Also ich finde an der Geschichte auch schön, dass sie das einfach wirklich wollte, dass das wirklich ihr Berufswunsch war, wenn man so möchte, und sie dabei auch Erfolg hatte, weil sie damit ja im Grunde auch allen zeigt, dass es eben natürlich auch ihr möglich war, auch wenn die Geschichte regulär gerade in dieser Zeit etwas anderes für sie vorgesehen hatte.
Ich glaube übrigens gar nicht, dass die sich so gut kannten. Wenn die sich so überhaupt nicht verständigen können und das ja offensichtlich da auch nie zu diesem Verständigungsproblem zuvor gekommen ist, sondern in diesem Zusammentreffen sie sich irgendeine Brücke überlegen mussten. Ich glaube, dieser Kontakt war gar nicht so eng.
Ich habe mich jetzt auf das Freunde in Wien bezogen.
Ach so, okay, ja.
Bei Freunden in Wien absetzen. Wer weiß, vielleicht hatte der Herr Senator einen Dolmetscher, der ihm das immer übermittelt hat und dann irgendwie den Briefkontakt halten konnte oder so. Aber das ist Spekulation. Wir kommen aber jetzt sehr gut auf den Vater, weil der hat ja auch eine wichtige Rolle gespielt. Weil wenn er das im Grunde in dem Moment hätte wirklich auffliegen lassen, dann wäre es schon vorbei gewesen.
Ja, also wenn man an die Zeit denkt und diese Zwänge, denen die Menschen dort in dieser Beziehung unterworfen waren, dann war es natürlich auf der einen Seite sehr mutig und sehr wohlmeinend vom Vater, dass er das zugelassen hat. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein wirklich großes Risiko. Für die Familie im Sinne von, mein Gott, in Ungnade oder ehrlos zu werden. Aber natürlich auch für die Tochter. Weil was ist, wenn die wirklich erkannt wird und dann vor ein Militärgericht gestellt würde?
Dieser Zusammenhang ist für mich aber auch der Punkt gewesen, an dem ich eben so an den Mulan-Film gedacht habe, an den Disney-Film. Weil da geht es ja genauso. Die Tochter entscheidet sich aktiv dafür, das zu tun, ohne ihren Vater um Erlaubnis zu fragen. Und das hat ganz viele Probleme, ja zum Beispiel im Disney-Film eben noch mit diesem Ehrcharakter und so weiter. Und beide Väter wissen, okay, meine Tochter begeht da eigentlich gerade eine Straftat und ich darf sie nicht verraten, weil dann wird sie entweder getötet oder bekommt auf jeden Fall natürlich eine große Strafe. Und ich finde es so spannend, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat. Das ist halt wirklich Glück, dass sie sich auch die ganze Zeit so verstecken konnte.
Ja, der glückliche Umstand, dass sie nicht in der Akademie gewohnt hat, dass sie sich nicht waschen, umziehen musste mit den anderen Kollegen, sondern bei dieser Familie wohnen konnte. Im Feldlager. Ich glaube auch nur, dass sie das über längere Zeit hat durchhalten können, weil sie eine Offizierslaufbahn hatte. Ich glaube, einem einfachen Soldaten, der dann mit mehreren Leuten in einem Zelt schlafen muss, der sehr engen Kontakt hat, für den wäre das um ein Vielfaches schwieriger gewesen, würde ich jetzt mal vermuten, als für einen Offizier, dem einfach sehr viel mehr Rechte und sehr viel mehr Luxus in Anführungszeichen zustehen.
Und sie ist natürlich auch ein Stück weit geflohen, indem sie sich immer hat versetzen lassen. Also sie war schon clever, sie wusste, glaube ich, schon, wie sie das anstellen musste. Und noch ein letztes Wort zum Vater. Er hatte ja, obwohl er sich drei Söhne gewünscht hat, schon eine große Liebe zu seiner Tochter. Das, finde ich, kommt auch aus diesem ersten Tagebucheintrag hervor, wo er merkt, okay, sie wird da eigentlich in was reingedrückt, was sie nicht möchte. Und dann verspricht er ihr das, was heute ja immer noch gerne als Stilmittel genutzt wird, das Pony sozusagen. Dann bekommst du ein Pferd, benimm dich bitte einfach. Und die Mutter war eigentlich die, die ihr eher den Weg vordiktieren wollte. Und der Vater soll auch einmal gesagt haben, die Natur hat sich geirrt, indem sie meine Tochter zum Mädchen gestaltete.
Ja, wobei ich trotzdem auch sagen würde, dass ich die Rolle der Mutter ist in dem Zusammenhang natürlich die des Antagonisten. Aber so wie das bei uns in der Recherche rauskam, hat sie es halt auch wirklich nicht böse gemeint. Auch dann
es war einfach normal.
Es war normal. Sie wollte für ihre Tochter nur das Beste. Sie wollte, dass das alles seinen gewohnten Gang geht. Aber dann auch später bei diesem, was wir als Vorhaltung beschrieben haben, kommt für mich sehr viel mehr die Sorge raus, dass es der Tochter gut geht, dass diese, was immer das waren, diese Abschürfungen oder diese blauen Flecken, dass die eben nicht zu einer Krankheit führen.
Ich rechne im Kopf gerade nochmal. Also als ihre Laufbahn endete, war sie 24.
Sie war insgesamt auch nicht lange beim Militär. Das waren plus minus 4-5 Jahre. Je nachdem, wie wir jetzt die Ausbildung uns so mitrechnen. Länger war das auch nicht.
Und wenn man jetzt die ganzen Regimente nicht genannt hätte und sie wäre vielleicht auch nur in einem geblieben oder so, dann wäre die Geschichte natürlich auch viel kürzer gewesen, das muss man schon sagen.
Und interessant ja auch dieser Spin, dass sie, nachdem sie sich hat in ihrer Militärfantasie ausleben können, in diesem Wunsch nach dieser Rolle, dass sie danach eine ganz klassische Familie und Familiensituation eingegangen ist. Und das finde ich ganz schön, dass das auch gar nicht in Widerspruch stehen muss. Ich habe das eine erreicht, warum darf ich nicht das andere haben und umgekehrt?
Ja, und ihr ging es ja auch einfach viel darum, eben einfach nicht eingeschränkt zu werden. Sie hat ja viel über Freiheit geschrieben und sich eben einfach gewünscht, diese eigene Wahl zu haben, was sie macht. Und nicht Sittsamkeit und Handwerk zu lernen, wenn sie nun mal auch selber sagt, Stricken ist nicht so ihr Ding, zum Beispiel, dass das einfach nicht ihre Richtung war. Und sie hat ihren Weg ja trotzdem gemacht. Und das finde ich auch sehr schön an dieser Geschichte.
Dazu passt natürlich ihr Motto, das uns überliefert ist.
Wahrhaft entschlossener Seelenstärke ist nichts unmöglich.
Natürlich haben sich die Zeiten seit Francesca geändert. Aber zwischen 1751 und 2003 war sie die einzige Absolventin der Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit 2000 ist die Offiziersausbildung auch Frauen geöffnet und 2003 eben kamen dann die ersten 4 weiblichen Offiziere. Und noch ein Fakt, nach Johann Jobst, die Neustädter Burg und die KUK Theresianische Militärakademie weist der Fakt, dass man das Geschlecht nie erkannt hatte, auf die Sittenreinheit der Soldaten hin. Verbunden damit erzählt der Fall auch von den Wert- und Moralvorstellungen der Zeit.
Von besonderer Wichtigkeit war die Tatsache, dass sie während ihrer Militärzeit keine private Beziehung eingegangen war und damit aus zeitgenössisch-retrospektiver Sicht ihre Jungfräulichkeit gewahrt hat.
Sagte Nikolaus Reisinger, Universitätsprofessor für Geschichte an der Universität Graz in einem Interview.
Es war ja doch eine Straftat, deswegen musste man sich natürlich irgendeine Geschichte dazu ausdenken, warum das Ganze doch was Gutes hat, dass sie jetzt eben auch im Guten verabschiedet wird aus diesem Beruf und so weiter. Und da passt es natürlich, wenn man diesen Johanna von Orléans-Vibe mitnimmt und sagt, hey, sie hat da ehrenvoll gekämpft, sie hat wirklich auch was Wichtiges in dieser einen Schlacht erreicht und deswegen ist alles so gut, wie es ist und außerdem war sie ja noch Jungfrau. Wobei ich mir denke, dass wenn man zum Beispiel diesen Geschichten oder Gerüchten glauben kann, dass etwa auch ein anderer Soldat sie gepflegt hat, den sie dann davor ins Vertrauen gezogen hat, dass es vielleicht auch einfach Parts gibt, die andere Leute nicht so wissen. Ohne damit jetzt was an den hier geschilderten Fakten ändern zu wollen, aber es einfach mal in den Raum zu werfen. Ich möchte auch noch einen anderen popkulturellen Ausflug machen, und zwar zu meiner und sogar unseren Lieblingsbuchreihe, den Scheibenweltromanen von Terry Pratchett. Der 31. Band heißt auf Deutsch Weiberregiment und passt deswegen sehr gut zur heutigen Folge, weil man eine Protagonistin dabei begleitet, wie sie sich in eine Truppe einschleicht. Und nicht nur sie. Nach und nach wird deutlich, dass mehrere Frauen diesen Weg gewählt haben und als letzte Rekruten des Landes den Krieg aufmischen. Die Motive sind dabei ganz unterschiedlich. Die eine sucht ihren Bruder, eine andere macht sich Sorgen um ihren Verlobten, wieder andere sind auf Krawall aus oder wollen sich behaupten. Entdeckt werden sie dabei von einer der Hauptpersonen der Buchreihe, Kommandeur Mumm, der sie aber heimlich unterstützt, weil alle gemeinsam das Ziel verfolgen, den Krieg zu beenden. Und ein Special Fact dazu ist, dass der Originaltitel Monstrous Regiment heißt. Das ist ein Hinweis auf ein Traktat des schottischen Reformators John Knox, der sich in einem Buch gegen die Herrschaft von Frauen aussprach, unter anderem Maria Stuart.
Dass Frauen sich als Männer verkleiden, kommt in der Popkultur nicht selten vor. In Fluch der Karibik schleicht sich Elizabeth Swann so an Bord der Black Pearl, in Sweeney Todd verbirgt Joanna so ihre Identität. Wie wir in der Schilderung erwähnt haben, handelte es sich aber eigentlich um eine Straftat. Insofern wird all denen, die ihre Identität so verändert haben, daran gelegen gewesen sein, das nicht öffentlich zu machen. In Anbetracht all dieser Erzählungen ist die Frage, wie oft kam das wohl vor? Zumindest unsererseits öfters als gedacht. Die Zeitschrift Das Fremdenblatt schrieb schon 1866, das weibliche Geschlecht bildete bei allen Nationen einen nicht unzahlreichen Blütenkranz, wenn es galt, das Vaterland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Schon zu Kaiser Josefs Zeit erscheinen mehrere Amazonen im kaiserlichen Heere. Und die Klagenfurter Zeitung schrieb am 27. August 1901, keine Armee ist reicher an starken, kühnen Frauen, welche das zarte Geschlecht verleugnend den Kriegerberuf erwählt und durch männlich tapfere Taten Freund und Feind in Staunen gesetzt haben als die unsere. Und daher wollen wir euch noch ein paar Beispiele aus Österreich erzählen. Es gibt da etwa die Geschichte, dass es 1784 eine Frau namens Barbara Liputi aus Pressburg mit einer Beschwerde bis vor den Kaiser schaffte. Als er sie nach ihrem Lebenslauf fragte, erzählte sie frei heraus, sie hätte seit ihrer Kindheit eine große Neigung zum Militärstand gehabt. Mit 17 Jahren hätte sie sich dann als Mann verkleidet und so bei einem Husarenregiment anwerben lassen. In ihrer neuen Rolle hätte sie ganze 16 Jahre lang gedient und sogar zwei Feldzüge mitgemacht. Durch ihre Tapferkeit wurde sie mehrfach befördert und stand schließlich im Rang eines Oberleutnants. Nur durch einen dummen Zufall hätte man sie schließlich enttarnt. Und nun müsste sie einen kleinen Handel in Pressburg betreiben, um über die Runden zu kommen. Der Kaiser ließ die Geschichte in der Kriegskanzlei, dem früheren Verteidigungsministerium, nachforschen und tatsächlich, dort bestätigte man das Ganze. Allerdings bekam die Dame nun keine Strafe, sondern eine jährliche Pension zugesprochen.
Was war der dumme Zufall, weißt du das?
Nein, leider nicht.
Okay.
Leider nicht, sonst hätte ich es natürlich mitgenannt.
Ja. Und dann gab es noch die sogenannte böhmische Amazone Katharina Marschall. Sie stammte aus einem kleinen Ort bei Königgrätz. Ihr Vater war ein Veteran und Kriegsinvalide und deswegen kam sie schon früh in Kontakt mit dem Militär. Als ihr Vater verstarb, schickte ihre Mutter sie in die Dienste eines Herrn nach Prag. Dort wurde sie vom Onkel, einem Bediensteten eines Grafen, als Betreuung für dessen Kinder eingestellt. Währenddessen wurde ihr jüngerer Bruder Johann zum Militärdienst eingezogen und ebenfalls nach Prag gebracht. Als er Katharina besuchte, klagte er über sein Schicksal und meinte, er würde lieber in der Moldau ertrinken, als Soldat zu sein. Katharina tröstete ihn und gab ihm etwas von ihrem hart verdienten Geld. Sie meinte, er solle am Abend wiederkommen, bis dahin hätte sie sich eine Lösung überlegt. Sie war ein lebhaftes Mädchen, das sich nach mehr als nur dem Kinderbetreuen sehnte und davon träumte, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Als sich nun die Gelegenheit bot, beschloss sie, die Stelle ihres Bruders im Regiment einzunehmen. Die Ähnlichkeit zwischen den Geschwistern war verblüffend und es gelang ihr leicht, den ängstlichen Bruder dazu zu bringen, die Kleidung zu tauschen. Unter dem Vorwand, ihren Bruder zu begleiten und dann zur Mutter zurückzukehren, verabschiedete sich Katharina von ihrem Onkel und zog die Uniform ihres Bruders an. Ihr Bruder begleitete sie in Frauenkleidung und da er die meiste Zeit in einem Winkel versteckt und weinend verbracht hatte, fiel die Schüchternheit des verkleideten Mädchens nicht auf. So wurde Katharina Mitglied des 6. Regiments. Ihr Bruder kehrte unterdessen zur Mutter zurück und erklärte, er sei wegen eines körperlichen Gebrechens aus dem Militärdienst entlassen worden.
Katharina blieb 6 Jahre lang unentdeckt, selbst als sie bei einem Scharmützel verwundet und ins Krankenhaus gebracht wurde. Als sie aber schließlich nach Prag zurückkehrte, bekam sie Heimweh nach ihrer Mutter und ihrem Bruder. Da sie selbst nicht schreiben konnte, bat sie einen Kameraden, einen Brief an ihre Mutter aufzusetzen. Als die Nachricht bei Katharinas Mutter ankam, flog der Schwindel auf. Sie reiste sofort nach Prag und umarmte dort Katharina öffentlich als ihre geliebte Tochter, obwohl Katharina sie gebeten hatte, das Geheimnis zu bewahren. Die Geschichte der tapferen Katharina verbreitete sich schnell im Regiment und in ganz Prag. Sogar das böhmische Generalkommando und Kaiserin Maria Theresia in Wien wurden darüber informiert. Die Kaiserin lud sie ein, vor ihr in Schönbrunn zu reiten, zu fechten und zu schießen. Beeindruckt von ihrer Fertigkeit befahl die Kaiserin, Katharina ehrenhaft aus dem Militärdienst zu entlassen und schenkte ihr eine großzügige Summe Geld. Sie kehrte nach Böhmen zurück und heiratete später einen Wachtmeister vom 15. Infanterieregiment. Sie begleitete ihn sogar in den Türkenkrieg, wo er jedoch fiel. Ihren Lebensabend verbrachte sie in der Nähe von Prag. Die Soldaten der dortigen Garnison unterstützten sie finanziell und nannten sie liebevoll die alte Dragonerin.
Auch lieb, oder?
Ja, nettes Ende.
Es gibt noch weitere Frauen, die auch in der österreichischen Armee gedient haben, aber wir belassen es mal bei diesen dreien für heute und verabschieden uns damit aus einer Folge mit vielen Heldentaten. Ganz schnell folgt daher noch der klassische Aufruf, uns natürlich auch auf Social Media zu folgen und natürlich auch sehr gerne über die Support-Kanäle zu unterstützen. Auf Social Media findet ihr uns als True Crime Austria auf Facebook und Instagram und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben unter hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns unterstützen mag, findet in den Shownotes Links zu den Unterstützerplattformen Patreon und Steady oder auch einen Direktlink zu PayPal.
Und macht bitte gerne fleißig bei unserer Umfrage mit.
Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Damit bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss. Tschüss.